Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch das Evangelium nach Lukas. Und darum lade ich euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium. Das Evangelium nach Lukas, und wir lesen in Kapitel 9, die Verse 43 bis 50. Lukas-Evangelium, Kapitel 9, ab Vers 43. Und hier heißt es in Gottes heiligen, irrtumslosen Wort: Sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe Gottes. Als sich aber alle verwunderten über alles, was er tat, sprach er zu seinen Jüngern: Nehmt ihr diese Worte in eure Ohren, nämlich, dass der Sohn des Menschen überliefert werden wird in die Hände der Menschen. Sie aber verstanden dieses Wort nicht, und es war vor ihnen verborgen, dass sie es nicht begriffen, und sie fürchteten sich, ihn über dieses Wort zu fragen. Es stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Als Jesus aber die Überlegung ihrer Herzen erkannte, nahm er ein Kind und stellte es neben sich und sprach zu ihnen: Wer dieses Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir sahen jemanden Dämonen austreiben in deinem Namen. Und wir wehrten ihn, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm: Wehrt nicht. Denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Oh, wie herrlich und wie heilig bist du, Herr Jesus Christus. Keiner im Himmel und auf Erden ist dir gleich. Und so wollen wir dich rühmen, wir wollen dich bewundern, dich bestaunen und verehren und dich bitten, dass du uns mehr erkennen lässt von dir, dass wir uns wie deine Schüler zu deinen Füßen setzen und Herr, dass du uns demütige Herzen schenkst, dein Wort aufzunehmen, es zu verstehen und auch zu tun, damit dir alle Ehre gegeben wird. Herr Jesus, schenk uns dazu deine Gnade. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir hörten in den vergangenen Sonntagen, dass der Herr Jesus auf einem Berg war und dass er verklärt wurde vor den Augen der Jünger. Das heißt, wie er plötzlich in himmlischer Herrlichkeit erstrahlte und der Glanz seiner wahren Majestät offenbart wurde. Und wir hörten von zwei verherrlichten Heiligen, die auch erschienen, Mose und Elia bei ihm. Und sogar der Vater aus dem Himmel sprach aus einer Herrlichkeitswolke und gab Christus die Ehre. Auf diesem Berg war es einfach unfassbar, unbeschreiblich herrlich. Wir hörten aber auch, dass Christus ganz bewusst diese Herrlichkeit wieder verließ, um wieder in unsere Niedrigkeit zu treten, um uns zu begegnen. Obwohl, und das haben wir auch gelernt, es kaum auszuhalten ist mit uns Menschen. Es war im Grunde für Christus unerträglich. Er kommt aus dieser Herrlichkeit und gerade ist er am Fuße des Berges angekommen. Sofort wird er wieder konfrontiert mit Sünde, mit Unglauben der Menschen. Und er rief dann aus, was haben wir gehört? In Lukas 9, Vers 41, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Wie lange noch? Wie lange noch? Bis wann soll ich bei euch sein? Euren Unglauben, eure Verkehrtheit. All das verkehrte Denken und der Unglaube und der Kleinglaube waren für Christus, den Heiligen, unerträglich. Und darum litt er im Grunde sein ganzes Leben hindurch, weil er es mit uns aushalten musste. Besonders enttäuschend haben sich seine Jünger verhalten. Denn sie sollten einen Dämon austreiben. Aber wegen ihres Kleinglaubens konnten sie das nicht. Sie kamen nicht voller Vertrauen zu dem Herrn und flehten zu ihm um seine Kraft. Sie glaubten nicht genug, sie beteten nicht. Und sie konnten den Dämonen nicht austreiben. Und wir haben hier letzten Sonntag dann gelernt, dass die Apostel noch einiges lernen mussten. Und Christus musste viele Male ihr Denken korrigieren. Und das sehen wir auch heute. Und wir müssen verstehen, dass das auch von uns allen zu sagen ist. Denn keiner von uns ist auch nur ein Stück besser, als diese Apostel es wären. Denn jeder von uns ist ein Schüler Jesu. Und jeder von uns hat Lektionen gelernt. Und jeder von uns muss korrigiert werden in seinem Denken durch den Herrn Jesus Christus, unseren Meister und Lehrer. Und heute hören wir im Grunde von drei Lektionen, die Apostel lernen mussten. Oder anders ausgedrückt, dreifacherweise müssen die Apostel hier korrigiert werden. Und im Grunde hat alles etwas mit einem falschen Denken bei den Aposteln zu tun. Im Grunde hat alles mit Stolz zu tun. Und diese drei Korrekturen, diese drei Lektionen, ich denke, auch du und ich können davon etwas lernen. Und denke daran, dass der Heilige Geist durch sein Wort zu dir persönlich spricht. Nicht zu deinem Sitznachbar bloß, sondern dass Gott jetzt zu dir spricht und dir aufzeigt, wo du ganz ähnlich bist wie diese Apostel und wo du Korrektur bedarfst. Was gibt es also zu lernen? Nun erstens, eine Korrektur ihrer Sicht von Christus. Sie mussten korrigiert werden, wie sie Christus sahen, denn wir hörten ja in den Versen zuvor von einem Sohn, der sehr zu leiden hatte. Er war besessen von klein auf an und sein Vater war völlig verzweifelt und alle konnten sehen, wie dieser böse Geist ihn plagte und ihn im Grunde zugrunde richtete. Tag ein, Tag aus musste man sich das anschauen und niemand konnte etwas dagegen tun. Und dann kommt doch Christus, der Sohn Gottes, und er spricht ein Machtwort und der Dämon muss weichen. Und er gibt ihm seinen Vater zurück. So. Und eine große Volksmenge sah das alles. Mit ihren eigenen Augen haben sie das alles verfolgt. Viele Menschen. Und wie ist jetzt die Reaktion darauf? Das haben wir letzten Sonntag uns gar nicht angeschaut. In Vers 43. Sie erstaunten aber alle sehr über die herrliche Größe Gottes. Als sich aber alle verwunderten über alles, was er tat, sprach er zu seinen Jüngern. Bis hierhin einmal. Also, wie reagierte die Volksmenge? Sie waren außer sich. Sie konnten nicht mehr aus dem Staunen rauskommen. Sie erkennen das, was Jesus hier tut. Das ist eindeutig die große Herrlichkeit Gottes. Und das ist kein Menschenwerk. Das ist Gottes Kraft, die hier in unserer Mitte wirkt. Alle waren sehr verwundert über Jesus, dass er diesen Dämon austreibt und über die vielen anderen mächtigen Taten, die über ihn verbreitet werden, diese Neuigkeiten und Nachrichten, was der Herr Jesus tut, an gewaltigen Werken. Sie waren aber alle verwundert über alles, was er tat. Und wisst ihr was? Das ist genau das, was die Jünger sich wünschten. Menschen sollen so über Christus, ihren Meister, denken und ihn feiern, selbstverständlich. Sie sollen ihn alle bewundern, sie sollen beeindruckt sein von seiner Größe, sie sollen erkennen, dass da die Größe und Herrlichkeit Gottes dahinter steht, er ist schließlich der Christus. Und die Menschenmenge war in der Tat begeistert. Vielleicht jubelten sie, vielleicht applaudierten sie, sie feierten Jesus und die Jünger denken, natürlich, genau das ist der Weg, um den Thron Davids einzunehmen. Das Volk muss ja den Herrn Jesus bestaunen, wenn man ihn als König haben will. So wie David, bevor er als König eingesetzt wurde, schon von den Menschenmengen gefeiert wurde, weil er solche mächtigen Siege über seine Feinde errungen hat, so auch jetzt bei diesem Sohn Davids. Er wird jetzt schon gefeiert und dann wird er den Thron einnehmen, den Thron Davids. Das ist doch der Weg zur Machtergreifung, zur Herrschaft, zur Herrlichkeit. Die Jünger haben dabei völlig vergessen, was Christus ihnen bereits gesagt hatte. Erinnert ihr euch? Vers 22, wenn ihr nochmal zurückschaut. Und er sprach, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Die Jünger haben anscheinend dieses Wort vergessen, besser gesagt sogar verdrängt. Denn schau, Christus muss sie daran erinnern, und zwar genau in dem Moment, wo die Menschen begeistert sind von ihm. Ist dir das aufgefallen? Nochmal Vers 43. Als sich aber alle verwunderten über alles, was er tat, sprach er zu seinen Jüngern. Nehmt ihr dieses Wort in eure Ohren. Nämlich, dass der Sohn des Menschen überliefert werden wird in die Hände der Menschen. Also die Jünger sollen sich nicht täuschen lassen von dieser Begeisterung. Darum nehmt ihr dieses Wort in eure Ohren auf. Hört nicht bloß auf das, wie die Menschen begeistert reden. Nehmt das in eure Ohren. Hört ganz genau zu, was ich euch sage. Versteht doch. Dieses Volk, das jetzt noch erstaunt ist und begeistert ist, dieses Volk, das jetzt so beeindruckt ist, dieses Volk wird mich umbringen. denn er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Nehmt ihr dieses Wort in eure Ohren, nämlich, dass der Sohn des Menschen überliefert werden wird in die Hände der Menschen. Wir haben es schon oft gehört, dass dieser Titel Sohn des Menschen, dieser prophetische Hoheitstitel aus Daniel 7 ist. Es meint, der Sohn des Menschen meint denjenigen, den Gott als Oberhaupt eingesetzt hat über die ganze Menschheit, sodass alle Nationen ihm gehören und ihm dienen und er über alles herrscht. Das ist der Christus. Oder wie Christus es sagt in Johannes 17, der Vater hat mir Vollmacht gegeben über alles Fleisch. Ihm gehören alle Menschen. Alle. Er ist dieser Menschensohn. Oder wie wir es im Psalm 2 gehört haben. Fordere von mir. Ich will dir geben, die Nationen, die Völker. Ich will dir alles zum Erbteil geben. Er ist dieser Menschensohn. Christus. Ja. Und dieser Menschensohn, der soll jetzt in die Hände der Menschen überliefert werden, um hingerichtet zu werden. Die Menschen jubeln jetzt noch und sie applaudieren. Aber dann werden sie schreien, hinweg mit ihm, kreuzigt ihn. Und Christus wird überliefert werden, er wird getötet werden, er muss die ganze Schrift erfüllen, daran gibt es keinen Weg vorbei. Darum lasst euch von der jetzigen Beliebtheit bei dem Volk nicht blenden, ich werde hingerichtet werden. Darum sagt er es ihnen ein zweites Mal in aller Deutlichkeit, damit es möglichst ankommt. Und haben sie es verstanden? Vers 45. Sie aber verstanden dieses Wort nicht. Und es war vor ihnen verborgen, dass sie es nicht begriffen, und sie fürchteten sich, ihn über dieses Wort zu fragen. Also sie können dieses Wort der Erniedrigung nicht verstehen. Sie sagen sich im Grunde, das kann ja nicht sein. Der Menschensohn in die Hände der Menschen, es irritiert sie im Grunde alles. Und warum verstehen sie es nicht? Was heißt das hier? Weil es ihnen verborgen war. Das heißt, es war ihnen noch nicht gegeben, diese Wahrheit wirklich zu verstehen und zu glauben. Der Gedanke, dass Christus sterben sollte, das hat sie in diesem Moment einfach nur schockiert, irritiert. Wir wissen, durch eine Parallelstelle einfach traurig gemacht. Es war ihnen einfach unangenehm. Und sie wollten mit Christus gar nicht mehr darüber reden. Das heißt, und sie fürchteten sich, ihn über dieses Wort zu fragen. Furcht? Furcht vielleicht, weil es ihnen peinlich war, dass sie es nicht verstanden haben? Oder Furcht davor, dass sie Angst haben, dass Christus sie tadeln könnte, weil sie es nicht begriffen haben? Nun, eigentlich wissen wir, dass die Jünger sich überhaupt nicht davor scheuten, alle möglichen Fragen zu stellen. Aber diese hier stellen sie nicht. Ich denke, aus Furcht davor, dass er es tatsächlich so gemeint hat, wie er es gesagt hat. Aus Furcht davor, dass er mehr darüber sagen wird. Es ist ihnen einfach furchtbar unangenehm. Sie wollen nicht darüber nachdenken. Sie wollen es nicht wahrhaben. Sie wollen ihn nicht diesbezüglich fragen. Jemand hat das mal passend ausgedrückt, warum das bei den Jüngern so war. Der Thron Davids, der war ihnen so sehr vor Augen, dass sie das Kreuz gar nicht mehr sehen könnten. Oder wir könnten sagen, die Krone Davids, die stand ihnen so sehr vor Augen, dass sie das Kreuz nicht mehr sehen konnten. Sie haben schon so über die Verherrlichung Jesu nachgedacht, wie er auf dem Thron Davids sitzt, dass sie nicht mehr sehen konnten, dass er zunächst den Weg der Erniedrigung und des Leidens gehen musste. Überlegt euch das einmal, was das für Christus wohl bedeutet haben muss, dass sie ihn diesbezüglich nicht mehr fragen. Stell dir mal vor, du informierst deine 12 engsten Freunde darüber, dass du sterben musst. Und keiner fragt dich ein Wort dazu. Keiner redet mit dir darüber. Keiner. Er hat es jetzt schon zweimal gesagt, dass er sterben wird. Aber keiner redet mit ihm darüber. Christus starb tatsächlich alleine, verlassen von allen. Und da war auch keiner von seinen Jüngern, der ihn irgendwie ermutigt hätte. Ist dir das mal aufgefallen? Mose und Elia mussten auf die Herrlichkeit kommen, um ihn zu ermutigen, um neben ihm zu stehen. Die Stimme aus dem Himmel von dem Vater ermutigte ihn, diesen Weg zu gehen. Und selbst als er im Garten Gethsemane ist, als er weint und weint und den Herrn sucht, da schlafen seine Jünger und es müssen Engel kommen, um ihn zu ermutigen. Wo waren denn seine Jünger? Wo? Die Ängsten, sie schliefen, einsam und verlassen und keine Unterstützung. So viel nochmal zum Thema, wie schwer es wohl für den Herrn Jesus Christus war, uns überhaupt auszuhalten. Wie oft sagt er ihnen, was auf sie zukommt? Und sie fragen ihn nicht. Es verwundert uns, dass er solch große Geduld hat und nicht sagt, es ist genug. Es reicht mir. Niemand denkt an ihn. Manchmal erleben wir das vielleicht in so kleiner Form, dass wir denken, niemand denkt an uns und an unsere Nöte. Was der Herr Jesus durchgestanden hat, ihr Lieben, das ist unfassbar. Und er hat es getan für uns. Häufig gibt es so diese persönliche Blindheit für die Not der anderen. Aber nicht nur so eine persönliche Blindheit, sondern auch eine theologische. Es mag uns tatsächlich überraschen, dass die Apostel, es wirkt so schwer vom Begriff waren, was diese Sache des Leidens Jesu Christi angeht. Dass sie scheinbar so ahnungslos waren. Aber wir wären ganz genauso gewesen. Später predigen dann die Apostel das Kreuz Jesu Christi als Zentrum der frohen Botschaft und der Erlösung. Und wir können uns überhaupt nicht erheben über diese Apostel. Denn denk einmal, wie viele Dinge dir vielleicht verborgen sind, die du noch gar nicht erkennst. Es ist erstaunlich, wie schwerfällig wir häufig sind. Und wie wir umgehen mit manchen Themen. Dass wir Furcht haben, manche Dinge anzusprechen oder darüber nachzudenken und so weiter, weil es unangenehm für uns ist. Wir sehen hier tatsächlich anhand der Jünger, dass es auch Kinder Gottes gibt, die sich manchmal sehr, sehr schwer tun, damit Dinge zu verstehen und sehr langsam dabei sind, Dinge zu begreifen. Und darum kommentiert der Bibelausleger J.C. Ryle diesen Text so und sagt, lasst uns hieraus lernen, dass Menschen geistliche Dinge nur sehr schwächlich verstehen und dennoch wahre Kinder Gottes sein können. Der Kopf kann sehr schwerfällig sein, wenn auch das Herz richtig sein mag. Wenn ein Mensch Glauben und Gnade genug hat, um für Christus alles aufzugeben und das Kreuz auf sich zu nehmen, um ihm nachzufolgen, dann wird er trotz viel Unwissenheit gerettet werden. Schließlich sollten wir auch lernen, die Unwissenheit anderer zu ertragen und insbesondere geduldig mit Anfängern in der Religion umzugehen. Lasst uns Menschen nicht für ein unbedachtes Wort zu Straftätern machen. Lasst uns unsere Brüder nicht abstempeln, als hätte er keine Gnade, weil er keine klare Erkenntnis zeigt. Hat er Glauben an Christus? Lebt er Christus? Das sind die wichtigsten Dinge. Wenn Jesus so viel Schwäche in seinen Jüngern ertragen konnte, dann können wir das sicher auch tun. Überleg mal an dein eigenes Leben, wie schwer du von Begriff bist in so vielen Situationen. Wie lange hat es gedauert, dass du gewisse Lehren verstanden hast? Wie lange hat es gedauert, bis du erkannt hast, wie wichtig Gemeinde eigentlich ist? Wie lange hat es gedauert, bis du gelernt hast, wirklich ein Leben in biblischer Ordnung zu leben? Und wir könnten jetzt tausende Themen ansprechen. Tu nicht so, als sei das nicht ein längerer Prozess gewesen. Verstehst du, dass auch wahre Christen sich schwer tun können, manche Dinge zu verstehen? Aber wir haben Hoffnung. Wie Paulus es schreibt in Philipper Kapitel 3, da heißt es ab Vers 15, und wenn ihr in irgendwas anders denkt, als das, was der Apostel Paulus jetzt schreibt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Das ist die große Hoffnung von Christen, dass Gott an seinen Kindern so arbeitet, dass wenn sie jetzt etwas noch nicht verstanden haben und sogar anderer Meinung sind, dass Gott an ihnen wirkt und es ihnen so offenbart, dass sie es verstehen. Und das sehen wir hier bei den Jüngern. Die eigene Unwissenheit zu erkennen, was wir noch nicht begreifen und wo wir uns so schwer tun. Und man möchte sagen, es ist doch das Herrlichste überhaupt, dass Christus leidet. Aber sie reden nicht darüber. Diese eigene Unwissenheit zu erkennen, die sollte uns sehr, sehr demütig machen. Demütig machen vor dem Herrn, nicht zu meinen, wir sind groß und wüssten alles. Demütig machen im Umgang miteinander. Die Tatsache aber, dass Christus den Weg der Demut geht, dass er sich hier nicht groß feiern lässt, diese Gelegenheit nicht nutzt, um sich auf den Thron setzen zu lassen, sondern dass er vielmehr auf seine eigene Erniedrigung verweist, sollte uns auch demütig machen, nämlich die Tatsache, dass der Allergrößte sich so erniedrigt und sich so demütigt. Tja, hat das, was der Herr Jesus hier sagt, sie demütig reagieren lassen? Das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Nachdem wir gesehen haben, dass er ihre Sicht auf Christus hin korrigieren muss, sehen wir nun zweitens die Korrektur von ihrer Sicht auf sich selbst. Auf sich selbst. Auch hier wieder eine Korrektur ihres Stolzes. Die Jünger denken hier nicht darüber nach, wie sehr sich der Herr Jesus erniedrigt. Sie sehen vielmehr die Bewunderung in den Augen der Menschen und sie merken, wie Christus beliebt ist und bestaunt wird. Und das wollen sie auch. Überlegt ihr das einmal. Also Christus spricht von seinem Tod. Und worüber denken sie nach? Christus spricht von seiner Erniedrigung. Worüber denken sie nach? Vers 46. Es stieg aber unter ihnen eine Überlegung auf, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Achte auf das Wort aber. Er sagt, er muss sterben, aber es kam solch ein Gedanke in ihnen auf. Er sagt ihnen gerade, dass er zu Tode gequält werden wird, den schlimmsten Tod sterben wird, und sie machen sich Gedanken darüber, wer der Größte unter ihnen sei. Also um nochmal zurückzukommen zu diesem Beispiel. Du sagst also nicht nur jemandem, dass du sterben musst und er reagiert darauf nicht, sondern nicht nur, dass er nicht darauf reagiert, sondern er erzählt dann oder du merkst, er denkt die ganze Zeit vielleicht nur darüber nach, ob er jetzt seine Beförderung bekommt, die er sich schon immer gewünscht hat, diesen tollen Posten, den er haben wollte. Darüber denkt er nach, während du ihn erzählt hast, dass du sterben wirst. Verstehen wir, wie heftig das eigentlich ist und wie das für Christus gewesen sein muss? Wie unpassend und wie unangemessen, wie unerträglich ist so ein Verhalten eigentlich. Der Gedanke, dass Christus sich erniedrigen muss, hat aber noch keinen Platz in ihrem Denken, weil ihr Denken viel zu voll ist mit diesem Stolz, dass sie etwas sein wollen. Es stieg unter ihnen eine Überlegung auf. Eine. Und wie muss das Christus angewidert haben, frage ich mich. Dass dieser böse Gedanke in ihnen aufsteigt, wie als ob man über die Straße läuft und vielleicht über einen Gullideckel schreitet und aus dieser Kanalisation kommt so ein ekelhafter, beißender Gestank auf, faule Gase, die unerträglich sind. Es heißt nämlich in Sprüche 6, Vers 16, sechs Dinge sind es, die dem Herrn verhasst sind und sieben sind seiner Seele ein Greuel. Und das erste, was genannt wird, sind stolze Augen. Wenn der Herr eine Sache verachtet, dann ist das Stolz. Was meint ihr, wie es ihn angeekelt hat, das zu sehen? Und der Herr weiß, was in ihnen vor sich geht. Er kennt alle ihre Gedanken. Wir wissen aus Markus 9, da gingen die Jünger spazieren und kommen dann wieder zurück zu dem Herrn Jesus und Christus fragt sie, und worüber habt ihr geredet auf dem Weg? Was war eure Unterhaltung? Und dann heißt es, sie schwiegen. Sie wollten ihnen nicht antworten darauf, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Er kannte sie. Er wusste ganz genau, was ihren Herzen vor sich geht. Ihr Denken, ihr Sinn und Trachten, er kannte es von Ferne. Es heißt in Johannes 2, Jesus hat es nicht nötig, dass man ihn irgendwie berichten musste, was in einem Menschen ist, denn er kannte sie alle und er wusste, was in ihnen ist. Jesus kannte diese Gedanken. Er ist der Erforscher und der Herzen und Nieren. Und schau, Jesus sieht diese hässliche Sünde. Er sieht es in ihnen. Aber jetzt schau mal, wie geduldig und freundlich, unfassbar freundlich und geduldig er mit ihnen umgeht in dieser Situation. Vers 47. Als Jesus aber die Überlegung ihres Herzens erkannte, er erkannte es wirklich, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Die Lektion, die Jesus jetzt gibt, ist sehr einfach und einprägsam und es ist ein bisschen anders als das, was im Matthäus-Evangelium beschrieben wird, was wir in der Lesung gehört haben. Die Lektion ist noch mal ein bisschen anders. Es wurde beides zur selben Zeit gesprochen, aber Lukas hat einen Aspekt betont, während Matthäus einen anderen betont. Die Jünger denken sich hier, also wer ist der Größte unter uns? Ja, also sie teilen die Menschen ein in groß und klein. Und wer ist der Größte? Bin ich es? Jakobus, Johannes, Petrus, wer ist der Größte? Und was macht Christus jetzt? Also die Frage ist, wer ist der Größte? Jesus schaut sich um und er nimmt den Kleinsten. Er nimmt einfach ein Kind. So. Christus nimmt es an die Hand und stellt es neben sich, in die Mitte der Jünger. So. Dieses Kind gehörte zu ihm, es glaubte. Wir lesen das ja in Matthäus 18. Einer dieser Kleinen, die an mich glauben. Es war also ein Kind, das in ihrer Mitte war, das auch an Jesus glaubte. So.
Ein gläubiges Kind in ihrer Mitte. Und Christus stellt es neben sich. Und der Punkt ist klar. Alle wissen, dieses Kind ist nicht groß. Es ist klein. Offenkundig. Es ist doch schon körperlich. Viel kleiner als alle anderen. Aber es ist nicht nur körperlich kleiner. Es ist auch klein von der Stellung und vom Stand her. Dieses Kind ist kein erwachsener Mann mit Ansehen und Ruhm und Ehre und einer Geschichte. Es ist nicht von großer Bedeutung. Es hat nichts zu sagen. Niemand fragt nach der Meinung dieses Kindes. Es hat keine Macht und keinen Einfluss, kein Ansehen, kein Vermögen. Es ist einfach ein kleines Kind, das nichts zu bieten hat. Ja, und ihr denkt also, dieses kleine Kind hier zum Beispiel, das sei klein, das sei unbedeutend und unwichtig? Ihr irrt euch, und zwar gewaltig. Vers 48. Und er sprach zu ihnen, wer dieses Kind aufnehmen wird, in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Also wenn ihr dieses Kind aufnehmt, das heißt, wenn ihr eure Herzen und eure Häuser öffnet für dieses Kind, wenn ihr es annehmt, wenn ihr diesem kleinen Wesen Aufmerksamkeit und Zeit und Liebe und Fürsorge schenkt, wenn ihr es nicht von euch stoßt und es als unbedeutend verachtet, sondern es annimmt, weil es mich bekennt, weil es an mich glaubt, wenn ihr das tut in meinem Namen, wisst ihr, was ihr dann tut? In dem Moment, ihr denkt, das ist ein kleines, unbedeutendes Kind. Wenn ihr es aufnehmt, dann nehmt ihr in Wirklichkeit mich auf. Ja, und wenn ihr mich aufnehmt, dann nehmt ihr Gott, den Allerhöchsten, den Vater im Himmel an. Also, nehmt ihr den Kleinsten auf, nehmt ihr in Wirklichkeit den Allerhöchsten, den allgewaltigen Gott auf. Ihr fragt euch, wer der Größte ist. Der Kleinste unter euch ist schon groß, weil er zu mir gehört und ich gehöre zu meinem Vater, versteht ihr? Ja, dieses Kind hat keine irdische Herrlichkeit und keine Macht und keinen Einfluss, aber es gehört zu mir. Es steht hier in unserer Mitte und darum ist dieses kleine Kind groß, weil es zum Reich Gottes gehört, zu mir und zu meinem Vater. Und das ist der einzige Status, der zählt. Hört auf, diese Frage zu stellen, wer ist der Größte unter uns? Alle, die Teil dieser Gemeinschaft sind, die an mir glauben, selbst die Allerkleinsten sind groß. Und wehe euch, wenn ihr alle einen der Allerkleinsten verachtet, sondern nehmt sie auf. Ihr steht in der Gefahr, herabzusehen auf andere Menschen, weil ihr denkt, die sind vielleicht nicht so wichtig. Und ja, dieses Kind, es ist groß, weil es zu mir gehört. Nehmt es auf, ehrt es, erkennt es, es ist groß. Denn was ihr an einem meiner Geringsten, an dem Kleinsten tut, an einem kleinen Kind, das an mich glaubt, das habt ihr mir getan. Und das, was ihr mir getan habt, das habt ihr Gott dem Vater getan. Liebe Kinder, habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Ihr seid klein? Ihr wünscht euch manchmal, dass ihr doch endlich groß werdet, dass ihr Erwachsene seid, weil ihr denkt ihr, dann seid ihr vielleicht wichtiger. Hast du gehört, was Jesus sagt? Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du an ihn glaubst, dann bist du groß. Ganz egal, wie klein du bist. Nicht groß, weil du irgendwie selber was geleistet hättest oder so, sondern weil du zu Jesus dann gehörst. Und wenn du zu Jesus gehörst, gehörst du zum Vater. Du bist groß, denn du bist Teil des großen Königreiches Gottes. Verstehst du? Darum, liebe Kinder, glaubt doch an den Herrn Jesus. Ist doch egal, was Menschen von euch sagen. Ihr gehört zu ihm und seid groß. Und ihr sollt auch geliebt sein und angenommen und geehrt sein in der Gemeinde. Ganz egal, wie klein ihr seid. Wenn ihr doch an den Herrn Jesus glaubt. Denn wir teilen die Menschen nicht ein in groß und klein. Sondern der Kleinste in unserer Mitte ist schon groß. Wisst ihr, bei den Jüngern, da gab es noch so viel Konkurrenzdenken, so einen starken Ehrgeiz. Jeder wollte größer sein als der andere. Denn wenn Jesus sein Reich aufrichtet und den Thron Davids einnimmt, dann möchte man zu seiner Linken und zu seiner Rechten sitzen und die höchste Stellung bekommen, sein Minister sein. Und wie viel Stolz wohnt noch in gläubigen, wahren Männern Gottes, wie diesen Jüngern und Aposteln und auch bei uns. Auch bei uns. Wie viel mehr müssen wir dann täglich Acht geben darauf, dass wir nicht stolz sind und nicht über unsere Stellung und unseren Status nachdenken. Dass wir doch erkennen, dass schon die Kleinsten groß sind und dass wir jeden höher achten sollten als uns selbst. Bis wir dann später in Kapitel 10 kommt dieses Problem noch einmal. Da kommen sie und sagen, Herr, die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und schau mal, was wir können. Die Dämonen sind uns untertan. Und Jesus sagt, darüber freut euch nicht, dass euch die Dämonen untertan sind, die bösen Geister. Freut euch, dass euer Name in den Himmel angeschrieben ist. Euer Name ist angeschrieben im Himmel. Das ist viel bedeutender als irgendeine Stellung, als irgendetwas, was ihr euch vorstellen könntet. Darum geht es. Es geht nicht darum, wie deine Stellung vor anderen ist, sondern wie deine Stellung vor Gott ist. Und wenn du von ihm angenommen bist, dann bist du groß. Es ist großartig. Es ist unfassbar. Es ist unglaublich. Jeder in unserer Mitte, der an Christus glaubt, ist groß. Es ist die größte Stellung, zu dem Herrn Jesus Christus zu gehören. Darum lasst uns niemanden in unserer Mitte verachten. Ob es Kinder sind oder Menschen, von denen wir denken, sie sind gering oder unbedeutend oder einfach. Denn wenn Christus sie angenommen hat, dann lasst uns sie annehmen. Und wenn wir sie annehmen, dann nehmen wir Christus an. Und wenn wir Christus aufnehmen, dann nehmen wir den Vater auf. Darum prüf dich einmal, ob du irgendeine Verachtung in deinem Herzen hast. Irgendeinem der Geringsten in unserer Mitte gegenüber. Und weißt du, das ist auch das Thema beim Abendmahl, was der Apostel Paulus im Korintherbrief behandelt, dass da die Reichen in Korinth waren und die meinten, sie bräuchten beim Abendmahl nicht auf die Armen achten und sie könnten einfach die Geringen und die Armen und die Unbedeutenden verachten. Und Gott hat sie dafür getötet. Krankheiten kamen über sie und Gott hat sie getötet, denn so gehst du nicht um mit dem Leib Jesu Christi. Du verachtest nicht die, die zum Leib gehören. Dieses ganze weltliche Denken von Karriereleiter und Aufsteigen und Status und sich einen Namen machen und Konkurrenzdenken und Geltungsbedürfnisse, besser und größer und erfolgreicher sein, all das hat keinen Platz in der Gemeinde Jesu Christi. Und wenn du so denkst, dann tu von Herzensgrund Buße. Wenn es dir darum geht, wie die Leute dich sehen, ob sie dich loben, welche Stellung du hast, ob der eine mehr Verantwortung hat oder weniger, wie du fortschreitest, ob du einer Karriereleiter hochklettern könntest in der Gemeinde. Wenn du so denkst, dann lass es lieber, irgendetwas zu machen, sondern tu von Herzensgrund Buße. Nun haben die Jünger vielleicht diese Lektion verstanden, dass sie sagen, okay, jeder in unserer Mitte ist wirklich groß. Und jeder, auch die Kleinsten, die Kinder, die müssen wir annehmen. Aber was ist denn mit den Leuten, die nicht in unserer Mitte sind? Das führt uns zu unserem dritten und letzten Punkt. Die Korrektur ihrer Sicht auf andere. Vers 49. Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir sahen jemanden Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihn, weil er dir nicht mit uns nachfolgte. Achte darauf, dass das, was Johannes hier sagt, tatsächlich eine Antwort sein soll auf das, was der Herr Jesus vorher gesagt hat. Denn es heißt, Johannes antwortete. Es gehört zusammen. Es ist eine Reaktion auf diese Worte Jesu. Jesus sagt, denn wer der Kleinste unter euch allen ist, der ist groß. Johannes sagt, gut, die Kleinsten sollen wir aufnehmen und erkennen, dass sie groß sind, aber, Meister, wir sahen jetzt jemanden, der Dämonen austreibt in deinem Namen und wir wehrten ihm, weil er folgt nicht mit uns dir nach. Also wir trafen auf jemanden, der hat Besessene befreit vom Dämon, indem er deinen Namen gebraucht hat und wir haben ihm gesagt, das darf er nicht, das darf er nicht. Ist doch klar, weil er folgt nicht mit uns, dem Herrn Jesus, nach. Es geht hier übrigens nicht einfach darum, dass sie sagten, weil er dir nicht nachfolgt. Wörtlich steht hier einfach, weil er nicht mit uns nachfolgt. Also der Hauptpunkt ist, er geht nicht mit uns. Er hat sich uns nicht angeschlossen. Also müssen wir ihn Einhalt gewähren, denn du hast uns diesen Auftrag gegeben und das ist nicht sein Business. Eigentlich würden wir sagen, ist Dämonenaustreibung in Jesu Namen ja erstmal kein böses Werk. Wenn tatsächlich ein Mensch befreit wird von einem Dämon, ist es ja erstmal ein Segen, wenn jemand befreit wird aus der Macht der Finsternis. Eigentlich, theoretisch, müsste man es ja gut finden. Aber nein, er folgt nicht mit uns nach. Auch hier kommt wieder dieses Konkurrenzdenken hoch. Die Jünger denken, ihr Kreis jetzt ist exklusiv. Das heißt, es darf auch niemanden neben ihnen geben. Sie sind die Einzigen, die das jetzt hier tun dürfen. Und Christus, wie sieht er das? Vers 50. Und Jesus sprach zu ihm, wehrt nicht, also hindert ihn nicht. Denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Also Christus sagt, haltet ihn nicht auf, hindert ihn nicht, lasst ihn gewähren. Denn wenn er nicht gegen euch ist, dann ist er ja für euch. Ihr habt genug Feinde, er ist nicht gegen euch, wehrt ihn nicht. In Markus Evangelium, da heißt es Kapitel 9, Jesus aber sprach, wehrt ihn nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tut und bald darauf schlecht von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Auch das ist wieder eine wichtige Lektion, die etwas mit Demut zu tun hat. Manche verdrehen jetzt dieses Wort und sagen, ja gut, also alle, die sich irgendwie Christen nennen und irgendwie für Gott arbeiten wollen, mit denen gehen wir Hand in Hand, Ökumene, wir sind alle eins, gibt keine Trennung, kein Unterschied, wir müssen alles akzeptieren. Das ist nicht, was dieses Wort sagt. Jesus sagt sogar dann später in Lukas 11, Vers 23, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Also natürlich gibt es Menschen, die eindeutig gegen Christus sind und die nicht reden, was er sagt und die böse Dinge tun und lehren, falsche Christen, die nicht sammeln, sondern zerstreuen. Mit denen haben wir nichts zu tun. Und gegen die reden wir auch. Aber anscheinend war das ein Mann, der Glauben an den Herrn Jesus Christus Menschen befreien wollte von diesen Plagegeistern. Und Christus sagt hier nichts über das Verhalten dieses Mannes. Also weder lobt er es, noch tadelt er es. Und es ist schon sehr, sehr verwunderlich, dass er nicht mit den Aposteln ging. Christus sagt hier lediglich, es soll ihm nicht verboten werden. Man soll ihn nicht daran hindern. Man soll diesen Menschen nicht als Feind ansehen, sondern als jemand, der für unsere Sache ist, der gut über uns redet. Wir haben genug Feinde. Es ist also gut, wenn Menschen nicht schlecht über uns reden, sondern ja nicht gegen uns sind. Ich musste bei meiner Vorbereitung denken an die Zeit der Puritaner, wo es sehr viele verschiedene Parteiungen gab und viele Bewegungen und es gab sehr viel Konkurrenzdenken. Wer sind jetzt die Wahren? Und es gab einen Puritaner, mein Lieblingspuritaner, mit dem Namen Dr. John Owen. Das war einer eigentlich der größte Gelehrte unter den Puritanern und der war Vizekanzler von der Oxford University und er unterhielt sich eines Tages mit dem König Charles II. Und er fragte ihn, was macht dieser Gelehrte Dr. John Owen eigentlich ständig bei diesem Kesselflicker John Bunyan, diesem Baptistenprediger, der doch kein Gelehrter war. Dieser Baptist, der nicht zu den großen Puritanern einfach zu zählen ist, sondern so ein Eigenbrötler da irgendwie ist. Was macht denn jetzt der große Gelehrte John Owen und hört sich diese Predigten ständig von diesem John Bunyan an? Dafür wurde er getadelt und kritisiert. Und John Owen sagte daraufhin, dass er bereit wäre, alle seine Gelehrsamkeit aufzugeben, wenn er doch nur einmal so predigen könnte wie dieser Kesselflicker John Bunyan. Und als John Bunyan dann den zweiten Teil seiner Pilgerreise rausbringen wollte, da fand er niemanden, der das verlegen wollte. Dr. John Owen sorgte dafür, dass sein Verleger es veröffentlichte. Viele Puritaner meinten, na, man müsste denen doch irgendwie Einhalt gebieten. Der ist doch nicht genauso wie wir. Und selbst unter den reformierten Baptisten wurde John Bunyan kritisiert, weil er eben nicht alles gleich sah. Aber macht ihn das jetzt zu einem Feind? Oder ist er nicht eigentlich mit uns, was die Sache des Herrn angeht? Weißt du, wenn es echte Brüder und Schwestern sind, dann lasst uns nicht gegen sie kämpfen. Wir haben doch genug Feinde. Wir haben doch genug Probleme. Müssen wir jetzt einander irgendwie bekriegen? Wir kämpfen doch für dieselbe Sache. Rivalität hat nichts zu suchen im Reich Gottes. Christen sollten nicht Christen bekämpfen. Wir haben nicht das Monopol auf das Christentum. Und darum sagt J.C. Ryle wieder zu dieser Stelle, Tausende haben in jeder Epoche der Kirchengeschichte ihr Leben damit zugebracht, den Fehler des Johannes zu kopieren. Sie haben sich bemüht, jeden Menschen, der nicht auf ihre Weise für Christus arbeiten will, davon abzuhalten, überhaupt für Christus zu arbeiten. In ihrer kleinlichen Selbstüberhebung haben sie sich vorgestellt, dass kein Mensch ein Soldat Christi sein kann, es sei denn, er trägt ihre Uniform und kämpft in ihrem Regiment. Sie waren bereit, über jeden Christen, der nicht alles aus ihrer Sichtweise sieht, zu sagen, verbiete es ihm, denn er folgt nicht mit uns nach. Auch das gehört zu Demut, dass wir nicht gegen solche kämpfen, die nicht alles ganz genauso sehen und machen wie wir. Es gibt eine Grenze, denn wir akzeptieren keine Irrlehre und kein gottloses Leben. Das ist klar, dagegen sagen wir etwas. Aber wir müssen dankbar sein für jeden, der kämpft gegen die Finsternis und der das Evangelium predigen will. Als der Apostel Paulus im Gefängnis saß, da fingen einige an, Christus zu verkündigen, sogar aus schlechten Motiven heraus. Und Paulus sagt dazu in Philipper Kapitel 1, einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Wow. Aber jetzt hör einmal, was Paulus sagt. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Ihr Lieben, das ist Demut. Das ist Demut. Nicht meinen, man müsste selbst im Mittelpunkt stehen, sondern sich einfach darüber zu freuen, dass Christus verkündigt wird. Darum lasst uns niemals überheblich und arrogant werden und dieser Versuchung nachgehen zu meinen, wir seien die einzig Wahren. Und der Herr verachtet diesen Stolz. Und wenn wir so denken, dann wird er uns fallen lassen, dass wir gedemütigt werden, damit wir nicht mehr so stolz von uns denken. Denn Hochmut kommt vor dem Fall. Wie viel Geduld hat also der Herr Jesus mit seinen Jüngern? Die Jünger, die irgendwie nicht wahrhaben wollten, dass er zu leiden hat und sich das anders wünschten. Die nicht mit ihm gesprochen haben über sein Leid. Die Jünger, die größer sein wollten als alle anderen und sogar Kleine verachteten. Die Jünger, die andere wehrten davon, Gutes zu tun in den Namen des Herrn Jesus. Wie viel Stolz und Arroganz und Überheblichkeit findet sich wohl noch in deiner eigenen Seele? Der Puritaner John Flavel sagte einmal, wer Gott erkennt, wird demütig sein. Und wer sich selbst erkennt, wird nicht stolz sein können. Also wenn du ehrlich auf dein eigenes Herz schaust und auf das, was darin noch wohnt, all der Stolz, wie willst du dann noch stolz darüber sein können? Du wirst dich demütigen und ich hoffe, der Heilige Geist überführt dich und zeigt dir und mir, wo noch Überheblichkeit und Arroganz in uns ist. Denn wie oft sind wir so schwer von Begriff? Wie oft denken wir darüber nach, welches Ansehen und welche Größe wir haben? Und wie schnell sind wir darin, andere zu verachten und haben sogar Konkurrenzdenken und meinen, wir seien die Einzigen, die die Dinge irgendwie richtig machen. Nein, vielmehr sollten wir lernen, von Christus ihm ähnlicher zu werden. Der, der der Allerhöchste ist, sich dennoch so erniedrigt hat und nicht an sich selbst dachte, sondern sich der Allerkleinsten und Allergeringsten annahm und sogar dann am Kreuz für all unseren Stolz bezahlte. Bezahlte für jeden stolzen Gedanken in unserem Herzen. Gepriesen sei unser wunderbarer Retter, der Herr Jesus Christus, der Allerhöchste, der sich zum Allerkleinsten gemacht hat für uns, auf dass er uns erhöht aus der Grube, unser Leben errettet aus der Grube und uns krönt mit Gnade und Erbarmen. Gepriesen sei sein wunderbarer Name. Amen. Amen. Amen.